Sie hören einen Vortrag von Martina Kainz zum Thema Frauen und IT im frankophonen Afrika.
Cotonou, Republik Benin, Westafrika. Am Markt Dantokpa, dem größten westafrikanischen Markt, herrscht ein Gedränge, an das man sich erst einmal gewöhnen muss. Um ehrlich zu sein, ganz ist mir das nie gelungen. Ich finde es immer noch beklemmend, mich zwischen den Ständen in den Menschenmassen vorwärts zu bewegen, von den bisweilen bizarren Geruchsmischungen ganz zu schweigen. Herzlich willkommen zu meinem Vortrag über Frauen und IT im frankophonen Afrika, den ich im Rahmen des heurigen Symposiums zum Thema Identitäten, veranstaltet vom Kulturinstitut an der Johannes Kepler Universität, als Audiovortrag gestaltet habe. Bevor ich zum eigentlichen Thema komme, möchte ich Ihnen das Land in Westafrika, in dem ich seit 2015 eine ganze Reihe Interviews zum Thema Handy- und Internetnutzung durchgeführt habe, kurz vorstellen. Die Republik Benin ist flächenmäßig vergleichbar mit Österreich und liegt zwischen Togo und Nigeria. Cotonou ist die größte Stadt des Landes, am Atlantik gelegen und Regierungssitz. Diese Stadt ist mit offiziell 700.000 Einwohnern das wirtschaftliche Zentrum des kleinen westafrikanischen Landes. In Wirklichkeit beträgt die Zahl der Einwohner wohl weit über 1 Million. Im Juli 2011 hatte ich erstmals Gelegenheit für einen mehrwöchigen Arbeitsaufenthalt in Cotonou. Ich hatte über die NGO Jugend eine Welt die Möglichkeit bekommen, eines ihrer Projekte in Afrika nicht nur zu besuchen, sondern dort auch für 6 Wochen zu arbeiten. Wie kam ich darauf, mir gerade die Stadt Cotonou in der Republik Benin auszusuchen? Zunächst war es eines der Auswahlkriterien die französische Sprache in diesem Land, die mir die Kommunikation erleichtern würde. Andererseits entschied ich mich für ein Projekt, das ganz spezifisch für Frauen und Mädchen eingerichtet worden war. Auf diese Weise bekam ich auch, mitunter auf sehr schmerzliche Weise, Einblick in das Leben von Mädchen und Frauen in Benin. Das Land befindet sich im Human Development Index auf Rang 158 von 189. Nur kurz vorweg, die größten Probleme für Mädchen und Frauen in dieser Region Afrikas sind deren strukturelle Diskrimination, die es in vielen patriarchal ausgerichteten Gesellschaften gibt, weiters physische und sexuelle Gewalt, die gegen sie nach wie vor ausgeübt wird, der Menschenhandel, von dem Mädchen und Frauen in dieser Region stärker als Burschen bzw. Männer betroffen sind, und die eklatant niedrigeren Bildungschancen. Auf diese Phänomene möchte ich auch anhand von Beispielen in meinem Beitrag genauer eingehen und in der Folge analysieren, ob die Nutzung digitaler Technologien, wie etwa des Smartphones, zu einer Verbesserung ihrer Lage beitragen kann. Bevor ich jedoch auf die Chancen, die für Frauen durch Smartphones oder das Internet entstehen können, eingehe, möchte ich mich dem Versuch einer Bestandsaufnahme dessen widmen, welche gesellschaftlichen Rahmenbedingungen Mädchen und Frauen vorfinden und wie sich diese Rahmenbedingungen auf ihre Identitätskonstruktion auswirken. Im Durchschnitt bekommen Frauen in Westafrika noch immer fast 4 bis 5 Kinder, was zur Folge hat, dass das Bevölkerungswachstum nach wie vor relativ hoch ist und 45% der Menschen in diesem Land unter 15 Jahren sind. Etwa 60% der weiblichen Jugendlichen sind in der Republik Benin trotz Einführung der Schulpflicht und der Aufhebung des Schulgeldes an öffentlichen Schulen noch immer Analphabetinnen. Viele Familien haben nicht die finanziellen Mittel, die Schuluniformen und andere Unterrichtsmittel für alle ihre Kinder zu bezahlen. Man ermöglicht eher den Söhnen den Schulbesuch. Die Mädchen arbeiten dann überwiegend am Markt oder auf den Feldern. Für sie ist häufig ohnehin kein Erwerbsleben bzw. kein eigenes Einkommen vorgesehen. Auch wenn es in den Städten wie Cotonou, Parakou oder Natitengu doch in den wenigen Familien des Mittelstandes einigermaßen gut ausgebildete Frauen gibt, hat die große Mehrheit der Mädchen, insbesondere in den ländlichen Regionen, keinerlei Schulbildung oder bricht diese nach einigen Jahren wieder ab. Aus den städtischen Bereichen kommen auch jene wenigen Frauen, die als wirtschaftlich erfolgreiche Role Models präsent sind und beispielsweise in den Berichten des deutschen Beratungsunternehmens Roland Berger auf deren Hochglanzbroschüren des Women in Africa Clubs medienwirksam posieren. Die Realität, die ich in den ländlichen Gebieten der Republik Benin vorfand, sieht anders aus. Ein interessantes Phänomen ist auch die politische Präsenz von Frauen in afrikanischen Parlamenten. Hier finden sich in einigen Ländern bis zu 60% weibliche Abgeordnete, wie beispielsweise in Ruanda, also auch im Vergleich zu europäischen Staaten ein sehr hoher Prozentsatz. Benin hat hier weniger vorzuweisen. Die Regierung unter Patrice Talon, der im April 2021 das zweite Mal zum Präsidenten gewählt wurde, besteht aus 23 Ministern, davon sind gerade einmal 5 Frauen. Nicht anders sieht es im beninischen Parlament aus, wo von 83 Abgeordneten nur 7 Frauen vertreten sind. Aber auch in jenen sogenannten afrikanischen Vorzeigeländern wie Ruanda oder Namibia, die einen vergleichsweise sehr hohen Frauenanteil in den Parlamenten haben, ist die bloße Quote an Frauen kein Garant für wirkliche Teilhabe an politischer Macht. Die deutsche Journalistin Mareike Müller, die sich eingehend mit dem Thema der politischen Repräsentanz von Frauen in Afrika beschäftigt hat, meint dazu: An der Statistik selbst gibt es nichts zu zweifeln, beim einfachen Zählen bleibt kein Spielraum für Interpretationen. Tatsächlich aber zeigt sich im hohen Frauenanteil in den afrikanischen Parlamenten vor allem ein typisches Symptom der Diskriminierung. Wenn in einem Parlament einer patriarchalisch geprägten Gesellschaft der Frauenanteil hoch ist, kann man beinahe sicher sein, dass die wichtigen Entscheidungen anderswo gefällt werden. Die demokratische Teilhabe ist oft nur schöner Schein. Ein hoher Frauenanteil im Parlament lohnt sich für viele afrikanische Staaten trotzdem, denn er verbessert die Beziehungen zu Geberorganisationen und davon können Zuwendungen in Millionenhöhe abhängen. Noch drastischer formuliert es die britische Historikerin Mary Beard. Ihr zufolge ist Macht immer dort, wo Frauen gerade nicht sind. Dies gilt mit Sicherheit auch in vielen afrikanischen Ländern. Benin war bereits zur Zeit der Kolonialisierung durch Belgier und Franzosen ein Zentrum des Menschenhandels. Über diese Route, deren Ausgangspunkt in dem kleinen Ort Ouida an der sogenannten Porte du Non-Retour in eine Gedenkstätte umgewandelt wurde, wurden vermutlich zwischen dem 17. und 19. Jahrhundert an die 4 Millionen Afrikaner und Afrikanerinnen unter grauenhaften Bedingungen nach Südamerika verschifft. Heute betrifft der Menschenhandel vor allem Mädchen und junge Frauen. Die Route führt über Nigeria und Cotonou und bringt die Betroffenen in andere afrikanische Länder wie beispielsweise Mali, aber auch nach Europa. Manche der Kinder werden bereits ab dem Alter von 5 oder 6 Jahren von ihren Eltern aus Geldnot verkauft, wie ich am Beispiel einer jungen Frau zeigen möchte, die ich als 13-Jährige im Juli 2011 im Heim für misshandelte und verkaufte Mädchen in Cotonou kennenlernte. Sie stammte aus einem kleinen Dorf in der Nähe von Porto Novo in Benin, wurde mit 5 Jahren von ihren Eltern über eine Tante nach Nigeria verkauft. Sie schuftete dort am Markt und wurde von der Frau, bei der sie lebte, schwer misshandelt. Ihr Schicksal sollte sich erst ändern, als sie sich mit circa 7 oder 8 Jahren eines Abends am Markt verlief, in der Dunkelheit umherirrte und von einer Frau aufgenommen wurde, die es besser mit ihr meinte und das Mädchen neben der Arbeit auch zur Schule gehen ließ. Mit 13 jedoch schickte sie diese Frau über einen Bekannten nach Benin zurück, wo sie dann bei der Polizei abgegeben und in ein Heim der Don Bosco-Schwestern gebracht wurde. Heute ist Evelyn 23 Jahre und studiert mit Hilfe einer Patenschaft aus dem Ausland internationale Beziehungen an einer englischsprachigen Universität in Cotonou. Beispiele wie diese gibt es zahlreiche. Die meisten der betroffenen Mädchen und Frauen haben allerdings weniger Glück als Evelyn. Falls Sie Näheres über das Thema modernes Sklaventum wissen wollen, empfehle ich Ihnen das Buch von Kevin Bales, dem ehemaligen Präsidenten und Mitbegründer der Organisation Free the Slaves, Die neue Sklaverei. Er beschreibt darin die grausame Realität der Sklaven im 21. Jahrhundert, die in etwa 27 Millionen Menschen betrifft. Wie sehr auch im 21. Jahrhundert noch immer strukturelle Gewalt, insbesondere sexuelle Gewalt gegen Mädchen und Frauen ausgeübt wird, bestätigte mir vor ein paar Jahren die Leiterin des Teenager-Mütterheims La Maison du Soleil in Cotonou, Bertie Pianet, in einem Interview. Sie sagte: Von den Mädchen, die hier im Heim sind, wurde ungefähr die Hälfte Opfer von Vergewaltigungen, entweder durch jemand Fremden oder aber auch durch ein Familienmitglied. Die zentrale Aufgabe des Maison du Soleil ist es, die Mädchen während der Schwangerschaft aufzunehmen, sie psychologisch zu betreuen und ihnen bei der Wiedereingliederung zu helfen. Pianet nennt als typisches Beispiel den Fall eines Mädchens.
Ich nehme zum Beispiel, die avait fui le domicile du papa parce qu'elle était maltraitée par la nouvelle femme.
Sie wurde von ihrer Stiefmutter misshandelt, anschließend suchte sie bei ihrem Großvater Schutz, aber der hat sie dann missbraucht, sodass sie schwanger wurde. Sie musste also von dort wieder weg und niemand wagte es, ihn anzuzeigen, weil er eine Art spirituelles Oberhaupt des Dorfes war. Die Leiterin des Heims betont auch: Es macht mich wütend mit anzusehen, dass die Familien sich kaum für ihre Töchter einsetzen und insbesondere Mädchen vernachlässigen. Wie sehr auch im modernen Arbeitsleben patriarchale Verhältnisse und sexuelle Übergriffe gegenüber Frauen und Mädchen an der Tagesordnung stehen, bestätigen mir viele, auch gut ausgebildete junge Frauen, die sich um einen Job, oft auch nur um ein Praktikum bewerben. Bereits beim Erstgespräch wird von den männlichen Chefs unverhohlen angesprochen, dass die Vergabe des Postens daran geknüpft ist, sexuell gefügig zu sein. Ich zitiere hier aus dem kurzen Bericht einer 23-jährigen Studentin, die sich heuer im Mai auf Empfehlung ihres Professors an der Uni an den Chef einer großen Firma wandte und auch einen Termin bei ihm bekam. Ich wurde in sein Büro gebeten und er sah sich zunächst meine Zeugnisse und den Lebenslauf an. Dann blickte er mich an und sagte: Du bist sehr schön und ein intelligentes Mädchen, ich möchte mit dir schlafen. Dann können wir auch gerne sehen, wie es mit dem Praktikum aussieht. Ich glaube, das wäre dann kein Problem, dass du es bekommst. Mir war die Situation furchtbar peinlich und unangenehm. Ich hatte darauf vertraut, dass meine Leistungen und meine Arbeit ausschlaggebend für den Job sein würden. Dann sagte ich ihm, dass ich das nicht wolle, stand auf und verließ das Büro. Noch traumatisierender jedoch verlief der Termin nur eine Woche später bei einem Bekannten, dem Mann ihrer Patin und einem angesehenen Mitarbeiter der Kirche. Sie hatte ihn gebeten, ihr bei der Suche nach dem erforderlichen Praktikum behilflich zu sein. Auch hier wurden auf noch bedrohlichere Weise der jungen Frau Avancen gemacht. In ihrem Mail vom 3.6.2021 schrieb sie mir: Niemals hätte ich geglaubt, dass von seiner Seite ein solcher Übergriff kommen würde. Ich bin aber nicht nur über ihn entsetzt, sondern über unsere ganze Gesellschaft und unser Land. Eine geistliche Schwester und Bekannte, an die sie sich in der Folge wandte und der sie von dem Vorfall erzählte, riet ihr, bloß niemandem etwas davon zu sagen, es würde ihr ohnehin niemand glauben. Es gebe Stoff genug, diese Missstände der weiblichen Diskriminierung und der strukturellen bzw. sexuellen Gewalt gegen Mädchen viel ausführlicher zu beleuchten. Jedoch ist es Ziel dieses Beitrags, aufzuzeigen, ob bzw. inwiefern digitale Technologien und dabei insbesondere die Nutzung des Smartphones und des Internets den Frauen in Westafrika Möglichkeiten bieten können, ihre Chancen für eine bessere Ausbildung, für eine gesicherte wirtschaftliche Existenz und ein autonomes Leben zu fördern. IT im Kampf gegen den Analphabetismus oder der Mythos One Laptop per Child. Sehr früh entstand, insbesondere in den USA und in Europa, die Idee, dass durch die Bereitstellung digitaler Technologien Kindern in Ländern des globalen Südens bessere Bildungschancen geboten werden könnten. Eine der ersten dieser Initiativen für Länder im globalen Süden, deren Wurzeln bereits in die 90er Jahre des 20. Jahrhunderts zurückreichen und die schließlich 2005 von Professor Nicolas Negroponte vom MIT initiiert wurde, war das Programm mit der Bezeichnung One Laptop per Child, deren Zielgruppe benachteiligte Kinder und Jugendliche aus Entwicklungs- und Schwellenländern waren. Die Aktion, dass Schulkindern ein einfach zu bedienender Laptop mit Lernsoftware zur Verfügung gestellt wurde, wurde insbesondere in südamerikanischen Ländern realisiert. Der Erfolg dieser Initiative hielt sich jedoch in Grenzen, was einerseits daran lag, dass die Geräte nicht optimal an die Bedürfnisse der Zielgruppe adaptiert waren und andererseits daran, dass die Verwendung von Computern, auch wenn diese noch so einfach und robust gestaltet waren, nicht den lokalen Voraussetzungen entsprach und quasi von oben implementiert wurde. Etwas anders verhielt es sich mit der relativ raschen Verbreitung von internetfähigen Smartphones. Laut einer UNESCO-Studie aus 2014 ist es besonders die Nutzung dieser Geräte, die den Kampf gegen den weit verbreiteten Analphabetismus in Subsahara-Ländern unterstützen kann, und es zeigte sich, dass Frauen generell eine höhere Bereitschaft als Männer aufweisen, mit Hilfe von Apps das Lesen sekundär zu erlernen. Bereits zu Beginn der 2000er Jahre wurde in der Republik Benin seitens der Regierung begonnen, eine zukunftsorientierte Politik im Rahmen der IKT-Entwicklung zu erarbeiten. Der Anstieg von Mobilfunknutzerinnen innerhalb der letzten Jahre ist beachtlich. 2019 wurden mit über 10 Millionen um 10,2% mehr SIM-Karten in der Republik Benin verwendet als im Jahr zuvor. Das verbrauchte Datenvolumen hat sich im selben Zeitraum sogar verdreifacht. In Cotonou errichtete man ein Technologiezentrum namens Benin Smart City, das jungen Unternehmen und Start-up-Gründerinnen Raum für ihre Geschäftsideen bieten soll. Wie aber können speziell Frauen durch den digitalen Sektor profitieren? Es existiert auf dem afrikanischen Kontinent eine ganze Reihe von digital vermittelten Gesundheitsprogrammen speziell für Frauen, sehr wenige jedoch wurde dabei wissenschaftlich begleitet und evaluiert. Aus diesem Grund möchte ich auf ein gelungenes Beispiel aus Südafrika verweisen. Es handelt sich um einen Lehrgang für Hebammen an der Universität KwaZulu-Natal, deren Ausbildung in Form von partiellem Fernunterricht im ländlichen Raum im Rahmen einer Studie begleitet wurde. Es zeigte sich, dass die Frauen dem Programm gut folgen konnten und nur etwa die Hälfte den Online-Kurs per Computer absolvierte, die andere Hälfte bediente sich in Ermangelung der nötigen technischen Infrastruktur ihres Mobiltelefons bzw. Smartphones, und zwar über verschiedene Kanäle. Hier zeigte sich, dass auch jene Gruppe, die dem Unterricht über das Smartphone folgte, sehr gute Lernerfolge erzielte und einen Abschluss der Ausbildung erreichen konnte. Ebenso gibt es praktikable Möglichkeiten, durch Apps oder Informationskampagnen die Frauen über Gesundheitsverhalten, über Schwangerschaftsverhütung und Prävention von Krankheiten zu informieren. Sehr häufig stammen die einschlägigen Initiativen direkt aus der Zivilgesellschaft, wie mir Jeanne, eine junge Beninerin, berichtet.
Les grands frères de mon village et moi, on a créé un groupe sur Facebook parce qu'on se dit que nous sommes les un peu intellectuels du village.
Meine Brüder und ich haben eine Facebook-Gruppe gegründet. Wir haben uns gesagt, wir sind so etwas wie die Intellektuellen unseres Dorfes. Und jetzt haben wir nachgedacht, was sich bei uns im Dorf so ereignet, zum Beispiel wenn Mädchen zu früh heiraten. Ich hatte also die Idee, dass wir ihnen Weiterbildung anbieten, um ihnen Alternativen zur Heirat aufzuzeigen und sie über Verhütung aufzuklären. Manche dieser Initiativen, die Frauen als Zielgruppe haben und über Smartphones Verbreitung finden, kommen auch von lokalen NGOs, wie beispielsweise von Sud-Nord Action, die im Norden von Benin agiert und diverse Informationen über Gesundheitsverhalten per WhatsApp verschickt. Wie sehr das Instrument der digitalen Information aber auch für falsche Informationen missbraucht wird, zeigt sich, wie auch in Europa, sehr drastisch im Kontext der aktuellen Pandemie. Es wird derzeit auch in Westafrika über diese Medien eine Vielzahl an Fake News und Gerüchten verbreitet und deshalb ist die Bereitschaft zur Impfung sehr niedrig. Was konkret die Republik Benin betrifft, so ist in diesem Land für einige Berufsgruppen sehr wohl ausreichend Impfstoff vorhanden. Das Angebot, sich gratis impfen zu lassen, wird von sehr vielen Menschen aufgrund von Horrormeldungen über Impfschäden allerdings nicht in Anspruch genommen. Welche Möglichkeiten bieten Smartphone und Internet aber ganz konkret für die wirtschaftliche und ökonomische Entwicklung? Dabei möchte ich Frauen, die diese Technologien für sich gewinnbringend einsetzen, selbst zu Wort kommen lassen. Eine der ersten Frauen, mit denen ich über ihre Nutzung von Smartphones oder sozialen Netzwerken im Berufsleben sprach, war Sidonie Ouedraogo. Sie ist Verkäuferin in einer kleinen Boutique der Don Bosco-Schwestern in Cotonou, in der sie wunderschöne afrikanische Stofftaschen, Kinderbekleidung und diverse Accessoires verkauft. Für sie ist WhatsApp das wichtigste Kommunikationsmittel, auch im beruflichen Kontext. Und sie meint, manchmal schicke ich Fotos von den Waren, die ich in der Boutique verkaufe, an potenzielle Kundinnen. Oder diese schicken mir Bilder von Taschen und anderen Artikeln, die dann nach diesen Modellen in der Schneiderei für sie produziert werden. Das erleichtert sehr den Austausch mit meinen Kundinnen. Ebenso gibt es erfolgreiche Initiativen, wie beispielsweise jene von der jungen beninischen Influencerin Mylène Flicker gründeten Plattform Iravo Talent, die in erster Linie der Vernetzung dient, aber auch dazu, um auf einer virtuellen Bühne eigene Geschäftsideen zu vermarkten. Die Afrikanerinnen, unter ihnen sehr viele Frauen, die sich dort präsentieren, erfüllen auch die sehr wichtige Funktion von Mentorinnen oder Role Models für andere, und sie animieren vor allem jüngere Menschen dazu, ihre Träume zu verwirklichen und dabei ökonomisch erfolgreich zu sein. Sie sagt, wir erreichen damit 300.000 Menschen, unter ihnen viele Frauen, vor allem im frankophonen Afrika. Wir agieren hauptsächlich über soziale Netzwerke. Ich wende mich überwiegend an Millennials. Unsere Hauptzielgruppe ist zwischen 18 und 34 Jahren. Es arbeiten für unsere Firma ca. 15 Personen, die Content, Fotos und Videos produzieren, auch in Form von Web-TV. Es geht primär um den Alltag junger Afrikanerinnen. Heutzutage konsumieren junge Menschen diese Inhalte vor allem über das Smartphone, vor allem Videos. Man verdient aber nicht automatisch Geld damit. Man muss sich eine Community schaffen und dann Sponsoring lukrieren, mit Werbung von Firmen arbeiten oder Merchandising betreiben. Bezüglich des Potenzials digitaler Medien im Kampf gegen den Analphabetismus sagt sie, Diese Medien werden nicht nur von einer Elite genützt. Viele Menschen verwenden WhatsApp oder Facebook, vor allem Händler, die ihre Waren anbieten. Das heißt, es bildet sich nach und nach eine Art digitaler Ökonomie heraus, die es all jenen, die ihren Aktionsradius erweitern wollen, ermöglicht, wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Insbesondere seien es, so die Chefin von Ira Vautalan, die Frauen, die davon profitieren können. Es ist mit Sicherheit ein Faktum, dass sehr viele Tools, die mit dem Smartphone oder dem Internet genutzt werden können, besonders den Frauen zugutekommen. Jene Frauen, die mir in der Republik Benin begegneten und die ich über ihr Nutzungsverhalten bezüglich Smartphones und Internet befragte, erwiesen sich allesamt als äußerst aufgeschlossen gegenüber den digitalen Technologien. Was ebenso erwähnenswert ist, ist deren besondere Kreativität der Nutzung und die Flexibilität, die Afrikanerinnen nicht nur in diesem Kontext an den Tag legen. Man denke in diesem Zusammenhang auch an das in Afrika entwickelte Zahlungssystem M-Pesa, das es auch Menschen ohne Bankkonto ermöglicht, Überweisungen zu tätigen und Handel zu betreiben. Es bietet für viele Frauen die Möglichkeit, autonom Geschäfte zu betreiben. Über dieses System werden auch auf relativ unkomplizierte Weise Mikrokredite vergeben, die für viele Frauen die Grundlage für erfolgreiches Wirtschaften bilden, nicht zuletzt deshalb, weil erwiesenermaßen deren Rückzahlungsbereitschaft größer ist als jenes der Männer und die Gewinne, die von Frauen lukriert werden, eher wieder in die Kinder und in den Haushalt investiert werden, als dies oft bei männlichen Kreditnehmern der Fall ist. Fazit: Kein Grund zu bedingungsloser Euphorie. Trotz vielerorts bestehender Begeisterung bezüglich der zunehmenden Verbreitung und der Chancen digitaler Technologien in Ländern des globalen Südens sollte nicht übersehen werden, dass als eine der größten Schwachstellen in der digitalen Versorgung neben den hohen Kosten für die Nutzerinnen ein nach wie vor eklatantes Stadt-Land-Gefälle zu beobachten ist. Auch lässt vielerorts die Geschwindigkeit der Internetübertragung zu wünschen übrig. Beispielsweise sind in der Republik Benin 60% der Internetverbindungen lediglich in 2G verfügbar und nur 10% der Verbindungen erfolgen in 4G-Qualität. Auch der Mythos der sogenannten Befreiungstechnologien, wie Larry Diamond noch 2010 euphorisch digitale Technologien und soziale Netzwerke bezeichnet hatte, erwies sich relativ bald als Illusion. Es zeigte sich nicht zuletzt im Hinblick auf das faktische Scheitern der Revolutionen im arabischen Raum, dass in Wahrheit das Internet und digitale Technologien auch von diktatorischen Machthabern ganz in ihrem Sinne missbraucht werden kann. In diesem Sinne sind auch die Hoffnungen mancher, dass in überwiegend patriarchalischen Gesellschaften digitale Technologien per se den Frauen mehr Gleichberechtigung und Teilhabe an der Macht bringen werden, als überzogen zu bewerten. Es bedarf hier zumindest begleitend eines sehr langen Bildungsprozesses aller, der, wie man auch in westlichen Kulturen sieht, nicht von heute auf morgen abgeschlossen sein wird und der dem permanenten Risiko von Rückschlägen und Rückschritten ausgesetzt ist. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich stehe Ihnen sehr gerne für Fragen zur Verfügung. Ein ganz besonderes Dankeschön gilt Gustavo Ovales, dessen wunderbare Musik ich in diesem Audio-Vortrag verwenden durfte. Sie stammt zwar überwiegend aus Südamerika, aber im Grunde ja dann doch auch irgendwie aus Benin. Merci, Gustavo.
Oye, cariño, cuando me das un consuelo, hay un consuelo que ya es mucho padecer. ser por ese amor que me juraste un día, ese día que yo nunca olvidaré. Oye, cariño, cuando me das un consuelo, hay un consuelo que ya es mucho padecer por ese amor que